Inflation, Zinsen und natürlich deren Senkung stehen weiterhin im Mittelpunkt des Marktgeschehens. Dazu noch ein wenig Arbeitsmarktdaten und eine Prise Konsum und fertig ist das Wochenmenü. Unter besonders starker Beobachtung dürfte dabei diese Woche die EZB stehen. Eine Zinssenkung wird erwartet. Doch was, wenn nicht? Die Reaktion der Märkte auf ein mögliches Nichtsenken der Zinsen dürfte schwer vorherzusagen sein. Zumindest die Marktprofis sind sich einig. Sie wird sie senken. Kurz vor dem Wochenende gibt es dann nochmal die Arbeitsmarktdaten aus den USA, die auch wesentlichen Einfluss auf eine Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank haben dürften. Und dann trafen sich noch die OPEC-Staaten am Wochenende, um über die Fördermengen zu sprechen. Ergebnis? Ab dem vierten Quartal werden Produktionskürzungen reduziert. Wird die EZB nun die Zinswende für den Euroraum einläuten? Was ist vom Arbeitsmarkt in den USA zu erwarten? Und was heißt das Ergebnis der OPEC-Besprechung für die globale Wirtschaft? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 98, heute am Montag, den 3. Juni 2024. Und bei mir sitzt wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo, Herr Kater.
Hallo, Herr Hensmann.
Ja, uns steht ja eine große Woche bevor, kann man fast sagen. Am Donnerstag gibt es eine große Entscheidung, die von allen Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern eigentlich erwartet wird. Am Freitag gibt es auch nochmal ein paar interessante Daten. Also es ist eigentlich eine hochinteressante Makrowoche für Sie diese Woche, oder? Kann man das so sagen?
Ja, es ist wieder Großkampfwoche sozusagen. Das wiederholt sich ja schon periodisch, dass wir die wichtigen Daten bekommen. Ich meine, jeden Tag prasseln Wirtschaftsdaten auf die Märkte nieder, aber es gibt eben ganz klar eine Hierarchie von den wichtigen Zahlen und kann jeder nachvollziehen. Zurzeit sind es die Inflationszahlen, haben wir letzte Woche einiges gesehen, aber eben auch die wichtigsten Konjunkturzahlen. Davon kommt eben im Arbeitsmarktbericht für die USA diese Woche etwas. Und klar, die Zentralgestirne der Kapitalmärkte, die Notenbanken, die blinken eben auch periodisch, meistens im Monatstakt bei der EZB. Und klar, das ist natürlich ein Highlight, da hören wir hin, wie es weitergeht.
Genau, und da spricht man ja dann auch von den sogenannten Market Movern, also die Nachrichten, die wirklich die Märkte im wahrsten Sinne des Wortes nach oben oder nach unten bewegen können. Und da schauen wir mal so ein bisschen drauf. Da gibt es so zwei, drei diese Woche, die das tatsächlich auslösen könnten. Eins ist schon passiert, das war die OPEC, die hat sich am Wochenende zusammengesetzt und haben mal über die Fördermengen gesprochen. Und da hieß es dann, dass die Produktionskürzungen reduziert werden. Das heißt, ab dem vierten Quartal wieder mehr Öl im Markt. Und was heißt das dann für die Wirtschaft? Ist es dann wieder, wird es dann wieder billiger? Kann ich wieder billiger tanken?
Ja, das muss man natürlich mit der Vorgeschichte zusammenbringen. OPEC-Treffen sind meistens nicht spektakulär, weil es Arbeitstreffen sind und auch die Mechanismen eingeschleift sind. Das wird immer dann spektakulär, wenn es gerade Dramatik gibt am Rohölmarkt, meistens eben, weil irgendwas passiert und das Angebot eingeschränkt ist. Manchmal auch aus der OPEC selber heraus, wenn Politikwechsel besprochen werden oder sogar beschlossen werden. Politikwechsel heißt in dem Fall, wir möchten mehr oder weniger Rohöl produzieren und wir sind auch in der Lage, das tatsächlich umzusetzen. Nur ist es bei der OPEC so, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten, insbesondere 80er, 90er Jahre, wirklich marktbeherrschend war. Das heißt also, das weltweite Rohölangebot wurde von den Ländern, die dort Mitglied sind, tatsächlich kontrolliert und dann war es immer nur in Anführungsstrichen eine Frage der Disziplin, ob die Länder das dann auch einhalten, weil in einem Kartell hat jeder einen Anreiz dazu auszubrechen, aber das funktionierte so schlecht und recht. Das hat sich aber jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten geändert, weil wir neue Anbieter am Markt haben, insbesondere die Vereinigten Staaten als großer Rohölproduzent und deswegen ist die Macht der OPEC zurückgegangen, aber sie ist eben noch ein der größte Spieler am Markt. Und deswegen muss man schon sehen, was sich dort intern auch tut. Und in den vergangenen ein, zwei Jahren, insbesondere im letzten Jahr, hat die OPEC selber sich zurückgenommen, weil eben auch aus den großen Krisen heraus die Rohölnachfrage ja zurückging. Und wenn man dann so viel produziert hätte wie vorher, dann wäre natürlich der Preis ganz stark in den Keller gerauscht. Und das hat man unterbunden. Und deswegen ist man immer noch in einem Modus der gekürzten Rohölproduktion. Und diesen Modus, den hat man jetzt etwas verlängert, weil man eigentlich raus wollte. Man wollte die Produktionskürzungen zurücknehmen. Und das hat man jetzt wieder ein bisschen hinausgezögert. Das sind aber keine großen Meldungen. Der Rohölpreis hat auch nicht stark reagiert. Es ist ja so, dass die Welt immer noch weiter mehr Rohöl benötigt. Transformation hin, Nachhaltigkeit her. Der Wachstumseffekt der Weltwirtschaft, jedes Jahr 3% mehr Produktion, mehr Verkehrsleistungen, mehr Wohlstand für 8 Milliarden Menschen, bedeutet eben, dass immer noch mehr an fossilen Rohstoffen, insbesondere Rohöl, verwendet werden. Wann das mal wirklich zurückgeht, steht unmittelbar bevor, aber das hat man schon häufiger geglaubt. Insofern ist es also nach wie vor eine wesentliche Variable für die Weltwirtschaft. Die Konjunktur läuft und das bedeutet eben steigende Nachfrage nach Rohöl. Und das managt eben vor allen Dingen die OPEC. Allerdings haben wir auch keinen so einen Wirtschaftsboom, dass man sagen kann, also der Rohölpreis geht jetzt nach oben, über 100 Dollar pro Barrel beispielsweise wäre dann schon ein Warnsignal. Auf die jetzige Diskussion bei der OPEC hat der Markt auch kaum reagiert.
Welche Rolle spielen denn eigentlich so die aufstrebenden Volkswirtschaften an diesem Wachstum der Rohölproduktion? Also gut, China kann man fast nicht mehr als aufstrebend bezeichnen. Die sind ja schon eine etablierte große Volkswirtschaft. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Volkswirtschaften, die auch stark am Wachsen sind. Also ich denke mal an viele Länder aus dem asiatischen Bereich oder vielleicht Afrika, Südamerika. Haben die auch Einfluss darauf, dass immer mehr Rohöl gebraucht wird noch?
Ja, die sind insbesondere auf der Nachfrageseite natürlich wichtig, weil dort der Wohlstandszuwachs stattfindet. Die von vielen geschmähte Globalisierungszeit, also die Zeit so ab den 70er Jahren, 80er, 90er Jahre, auch in die 2000er rein, eigentlich bis heute, hat ja einen nie dagewesenen Rückgang der Armut weltweit verursacht, was nicht heißt, dass es noch Armut gibt, aber zumindest in absoluten Begriffen ist es deutlich zurückgegangen. Neue Millionen, hunderte Millionen von Konsumenten weltweit, die eben in die Lage versetzt worden sind, in den letzten Jahren auch Konsumgüter zu kaufen, Autos zu kaufen. Und das macht sich natürlich dann in der Rohölnachfrage bemerkbar. In der Vergangenheit hat sich immer gezeigt, wenn diese Nachfrage steigt, dann sind unter Umständen erstmal die Kapazitäten damit überfordert. Aber wenn wir einen großen Aufschwung haben oder wenn wir merken, dass eben die Weltwirtschaft auf längere Zeit stark wächst, zunächst ganz gibt es eine Knappheit, aber relativ schnell finden sich dann auch Ausweitungen des Angebots. Dann waren eben die Zeiten, wo dann auch in der Tiefsee vor Brasilien dann gebohrt wurde und wo Felder entdeckt worden sind. Diese Angst davor, dass Rohöl eben ausgehen würde, der letzte Tropfen gefördert sein würde, die hat sich in den letzten 40, 50 Jahren immer stark bemerkbar gemacht, aber die ist regelmäßig eben, hat sich nicht bewahrheitet, weil eben bei höheren Preisen eben immer neue auch Fördertechniken, wir denken an Schieferproduktion in Amerika, neue Produktionsformen entwickelt wurden. Das, was den Rohölkonsum jetzt einschränken wird, ist ganz klar die Klimadebatte.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wird sicherlich auch immer mal wieder Thema werden hier, denn der Rohölpreis ist ja auch ein ganz wichtiger Indikator für globale Entwicklungen in der Wirtschaft. Jetzt aber mal der Blick so ein bisschen nach vorne. Wir nehmen ja schon am Montag auf heute, das heißt also die Hörerinnen und Hörer kommen in den Genuss einer ja, Folge vielleicht, wo sie sagen können, aha, die höre ich erst am Donnerstagnachmittag und wissen schon, was die EZB entschieden hat. Wir wissen es heute noch nicht genau, aber es gibt zumindest einen Konsens unter den Profis am Markt, die alle sagen, also wir gehen derzeit davon aus, dass die EZB die Zinsen senkt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, diese Grafik, die ich da gesehen habe, dann gehen die meisten davon aus, dass es 25 Basispunkte, also 0,25% an Zinssenkung geben wird. Das wäre ja dann die erste große Zentralbank, die wirklich die Zinswende einläutet, muss man sagen.
Genau. Ja, alles andere wäre eine riesen Überraschung, die Europäische Zentralbank sich insofern nicht leisten könnte, als sie am Markt dann als vollständig unprofessionell wahrgenommen werden würde, wenn sie in allen Aussagen der maßgeblichen Entscheider jetzt im Vorfeld in den Wochen bis hierher diese Zinssenkung als gesetzt dargestellt haben und das dann eben nicht umsetzen. Ich kann mir nicht vorstellen oder ganz schwierige Ereignisse vorstellen, die jetzt bis zum Donnerstag diese bisher vorweggenommene Analyse und eben auch die Reaktion der Notenbank, die in diesen bisherigen Überlegungen vorweggenommen worden ist, wie die, dass das nochmal umgestoßen wird. Die Frage am Markt ist auch längst nicht mehr, was an diesem Donnerstag passiert, sondern wie es weitergeht. Und da ist dann die Frage, noch eine Zinssenkung in diesem Jahr oder erst später? Oder sogar zwei Zinssenkungen noch in diesem Jahr. Das ist schon wichtig für all diejenigen, die halt sich vorbereiten für die zweite Jahreshälfte. Wie will man seine Portfolien zusammenstricken? Wie will man Zinsinstrumente verwenden? Wann will man Kredit aufnehmen? Da ist es schon wichtig, ob es halt nochmal um 1/4% drunter geht oder vielleicht sogar zweimal. Wir rechnen damit, dass also jetzt dieser Zinsschritt kommt, aber das ganz deutlich gemacht wird, das ist keine Festlegung auf weitere. Das wird, denke ich, die Präsidentin auch klar machen, Frau Lagarde. Und das ist schon nochmal eine Verschiebung gegenüber dem, wie man bisher gedacht hat. Man hat gedacht, wenn die EZB anfängt zu senken, dann muss sie dann auch zügig alle 2-3 Monate dann die Zinsen senken, weil alles andere wäre auch ein Minimalkorrektur ihres Kurses gewesen. Und jetzt scheint es so zu sein, als ob es tatsächlich zu solchen, naja, nicht Minimalkorrekturen, so wird es nicht darstellen, sie wird es aber darstellen als sehr vorsichtige Einschwenken auf einen neuen Kurs, der aber immer wieder unterbrochen werden kann, wenn die Daten in den kommenden Monaten eben nicht das liefern, was man braucht. Und das ist tatsächlich gar nicht gesagt, dass die Inflation sich weiterhin so gezähmt darstellt, wie das in den ersten Monaten der Fall gewesen ist. Die Inflationsdaten der letzten Woche waren schon eine Enttäuschung. Und das, wenn das weitergeht, dann gibt es keine weitere Zinssenkung mehr in diesem Jahr. Das steht spitz auf Knopf, ob es eventuell zu gar keiner Zinssenkung mehr kommt. Der Markt erwartet noch mindestens 2. Die Marktzahlen deuten sogar darauf hin, dass die Marktteilnehmer überwiegend sogar noch mit einer dritten Zinssenkung rechnet. Wir halten es für plausibel, dass es tatsächlich noch eine Senkung gibt, dann im vierten Quartal, aber dann sind wir schon wieder weit in der zweiten Jahreshälfte, dann sind wir schon fast wieder bei Weihnachten. Und dann werden wir auch in der Lage sein, im kommenden Winter werden wir in der Lage sein, mehr darüber zu sagen, was denn die Inflation macht. Wenn sie sich bis dahin dann tatsächlich weiter beruhigt hat, insbesondere im Dienstleistungsbereich, dann kann man ziemlich zuverlässig sagen, dann wird auch die EZB in den nächsten Jahr dann weitere Zinssenkungen machen. Dann geht es so runter in den Bereich von 2,5% irgendwann am sogenannten kurzen Ende des Kapitalmarkts, das heißt bei kurzen Laufzeiten, am Ende dann natürlich auch bei den Einlagenzinsen und bei kurzfristigen Anlagemöglichkeiten. Wenn das aber nicht der Fall ist, das heißt also, wenn die Inflation weiter im Bereich von 2,5-3% bleibt und wir hartnäckig insbesondere bei den Dienstleistungen eben Preisdruck empfinden, dann bleibt es dann erstmal bei diesen 2 Zinssenkungen und dann wird man auch im nächsten Jahr erstmal weiterfahren mit relativ hohen Zinsen.
Dann schauen wir nochmal in die USA. Da steht ja auch nochmal was an. Ende der Woche kommen da die Arbeitsmarktdaten. Und ich habe jetzt gelesen in der Analyse von Ihnen, also aus Ihrer Abteilung, aus der volkswirtschaftlichen Abteilung, da stand drin, das ist ein großes Makroereignis für diese Woche, weil diese Daten eben ganz wichtig sind, um wahrscheinlich für die amerikanische Notenbank einzuschätzen, wie machen wir denn jetzt weiter? Weil die hängen ja aktuell mal ausnahmsweise hinterher. Normalerweise, so habe ich es in Erinnerung, war es immer umgekehrt. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat vorgelegt und die EZB hat irgendwann auch nachgezogen. Diesmal sind wir das erste Mal tatsächlich in der Situation, dass die EZB vorlegen wird und die Federal Reserve wahrscheinlich irgendwann nachlegen wird. Das ist ja zumindest auch ein historisch einmaliges Ereignis, glaube ich.
Nicht einmalig. Das gab es auch schon einmal, dass wir leichte Inkongruenzen hatten. Auch, dass die EZB durchaus sich leicht in Vorlage begeben hat. Wichtig ist dabei, dass die beiden großen Notenbanken mit den beiden größten Währungen auf der Welt sich nicht dauerhaft auseinanderentwickeln. Das liegt daran, dass die beiden Wirtschaften, die amerikanische und die europäische, am Ende dann doch ähnlich ticken. Die US-Wirtschaft zwar immer auf einer etwas höheren Reiseflughöhe, das heißt etwas schneller im Wachstum. Das Wachstum in Amerika liegt immer einen Prozentpunkt höher als in Europa. Und das bedeutet auch, dass die Zinsen in Amerika grundsätzlich ein bisschen höher sind als in Europa. Aber wenn sie sich ändern, das heißt also, wenn die Konjunktur und die Inflation anzeigen, es muss etwas getan werden bei der Zinseinstellung, dann ist das meistens für die beiden Volkswirtschaften ähnlich, weil sie dann doch ausreichend eng miteinander verbunden sind und auch an der Weltkonjunktur dranhängen. Man kann sich also gewisse Abstände vorstellen, so wie so ein Gummiband, was man ein bisschen auseinanderziehen kann, aber dann geht es auch wieder zurück. Die beiden Volkswirtschaften halten sich makroökonomisch, also zum Konjunkturverlauf, schon relativ parallel, und das sehen wir auch jetzt wieder. Ja, und der Arbeitsmarkt ist eben immer noch ein Abbild der Gesamtwirtschaft oder einer der genauesten Indikatoren, wie es der Gesamtwirtschaft geht. Ist ein bisschen kurios, weil ja die Gewohnheiten der Menschen, die ja den Arbeitsmarkt ausmachen, wir alle mit unserem Verhalten, sicher auch ständig ändert. Da wollen Menschen mehr arbeiten, weniger arbeiten. Jetzt haben wir gerade einen Trend, beispielsweise in Deutschland, zu weniger Arbeitsstunden. Aber trotzdem sind diese Trends so träge und zäh, dass eben die Schwankungen der Wirtschaft sich eben immer noch sehr stark widerspiegeln in den Schwankungen der Arbeitsmärkte. Deswegen ist eben der Arbeitsmarkt so zentral, und deswegen würde ein Rückgang von Jobs in den USA, das ist ja der Gegenstand des Arbeitsmarktberichtes, wie viele neue Jobs gibt es oder wie viele Jobs wurden vielleicht abgebaut in einem Jahr. Deswegen ist eben diese Zahl wichtig für die Konjunktureinschätzung, also ein Rückgang bei den gemeldeten Jobs würde zum Beispiel am Freitag den Marktteilnehmern an den Finanzmärkten signalisieren, dass der konjunkturelle Aufwärtsweg und der Aufwärtsdruck in den USA nachlässt, und das würde auch die Fed, das heißt die US-Geldpolitik, nicht unberührt lassen. Es würden sofort Zinssenkungserwartungen wieder verstärkt eingepreist werden. Wir rechnen jetzt damit, dass es am Freitag allerdings positiv weitergeht. Und dann ist auch die Frage, wie stark geht's weiter? Wenn wir mehr als 200.000 neue Jobs gemeldet bekommen, dann stellt sich wirklich die Frage, wer soll die noch ausfüllen? Das Geschehen am Arbeitsmarkt in Amerika ist sehr, sehr lebendig und robust. Das ermöglicht vielen Menschen in Amerika, beispielsweise andere Jobs anzunehmen, höher bezahlte Jobs anzunehmen oder mit ihrem Arbeitgeber höhere Gehälter zu verhandeln, und das ist dann wieder für die Inflation relevant. Also man sieht, dass es eben eine zentrale Bedeutung hat, und dementsprechend wird alles hinschauen um 14.30 Uhr am Freitagnachmittag nach unserer Zeit, wenn die Zahlen dann rauskommen.
Das heißt also für Ihre Abteilung kein früher Freitag-Feierabend, sondern nochmal auf Daten gucken und vielleicht nochmal sich austauschen dann am Nachmittag. Was heißt denn das jetzt? Und vielleicht nochmal analysieren.
Ist ein bisschen undankbar, dass die Amerikaner 5 Stunden oder 6 Stunden oder je nach Zeitzone eben einige Stunden hinterherhinken und wir das dann nacharbeiten müssen hier.
Tja, das haben wir bei der US-Wahl auch. Da geht es dann bis in die Nacht rein. Da schauen wir mal, was da rauskommt. Das wird ja auch spannend. Da haben wir genau dasselbe Phänomen, dass wir morgens aufstehen und das Ergebnis quasi uns anschauen können, so ungefähr. Ja, und dann beschließen wir eigentlich die Woche. Bleibt nur noch vielleicht nochmal drauf zu schauen auf das Ereignis am Sonntag, am kommenden, denn am 9.6. ist ja große Europawahl.
Da wird ja ein neues Parlament gewählt für die EU. Wir sind alle aufgerufen, dort wählen zu gehen, unsere Stimme abzugeben. Was heißt denn das für die Wirtschaft eigentlich? Hat das einen größeren Einfluss auf die Wirtschaftspolitik in der EU, der Ausgang der Wahl?
Die Europäische Union ist zwar sehr, sehr entscheidend für unsere Wirtschaftsumgebung. Die Wirtschaftsgesetze werden ja in Brüssel gemacht, beziehungsweise die Richtlinien dafür und dann umgesetzt. Allerdings sind jetzt die Mehrheitsverhältnisse im EU-Parlament noch nicht so präsent bei den Wählerinnen und Wählern, dass man ganz konkret jetzt ableiten kann, welches Programm steht denn dahinter. Das hat damit zu tun, dass die Wirtschaft zwar sehr stark beeinflusst wird aus Brüssel, dass aber die wesentlichen Treiber auch der Wirtschaft immer noch in der nationalen Verantwortung liegen. Also in Brüssel werden Wirtschaftsgesetze gemacht, wie beispielsweise die Regulierung ausschauen für viele Sektoren, aber Geld verwaltet. Das wird in den nationalen Regierungen, in den nationalen Hauptstädten, und das sind ja dann die Treiber, die auch die Konjunktur verändern können, wenn man Steuern erhebt oder senkt. Und deswegen ist das, selbst das wirtschaftliche Geschehen, auch noch sehr, sehr stark auf dem nationalen Level. Deswegen ist die Europawahl vor allen Dingen ein politisches Signal. Die Wahlbeteiligung beispielsweise, wie stark die Menschen sich interessieren für Europa. Wir haben eine Wahlbeteiligung europaweit von etwa 50%, in Deutschland ein bisschen höher, gut 60%. Und ist schon ein Ausdruck des Interesses und auch der Möglichkeiten, Europa weiterzuentwickeln, je nachdem, ob eben die Menschen Interesse haben an der Wahl. Und das ist das Wesentliche oder ein wesentlicher Aspekt dieser Wahl, dass wir eben durch unsere Stimmabgabe auch deutlich machen, ja, wir stehen zu diesem Europa oder eben auch nicht, wer das nicht macht, wer dann dazu nicht steht. Und damit die Möglichkeit eröffnen, dass wir diese wirklich einmalige Zusammenarbeit, die wir in Europa weltweit und historisch entwickelt haben, dass wir die auch fortsetzen. Sie ist nicht perfekt, das ganz und gar nicht, aber sie hat so viele auch fühlbare Fortschritte gebracht, greift so fühlbar in unser Leben ein. Bei vielen Wirtschaftsgesetzen, die wir beachten, wissen wir das gar nicht, dass sie aus Brüssel kommen. Viele verdammen Brüssel ja auch dafür, dass sie zu viel regulieren. Da sollte man sich dann aber auch in die eigene Regierungsnase fassen. Also dadurch, dass Briten jetzt aufgetreten sind, gibt es keine vernünftigere Regulierung in Großbritannien. Ist auch nicht absehbar. Also diese Gleichung, dass die Brüsseler Bürokraten jetzt die schlimmeren Bürokraten sind gegenüber denjenigen in der eigenen Hauptstadt, ist relativ absurd. Also da ist auch Brüssel natürlich aufgerufen, Regulierung vernünftig zu machen. Das trifft für alle Politikmacher zu. Aber die Tatsache, dass man eben jetzt gerade in der Ferienzeit in Europa herumreist, ohne noch Geld zu tauschen und überhaupt keinerlei Einschränkungen hat, oder dass vielleicht der eigene Arbeitsplatz davon abhängt, dass die Firma, in der man arbeitet, eben europaweit liefern kann, ohne Einschränkungen, oder dass eben Europa nicht so leicht auszuspielen ist von den Autokraten dieser Welt oder auch durch Zolldrohungen, weil Europa glaubhaft Gegendrohungen erheben kann, was für die einzelnen Länder eben nicht möglich sind. Also es gibt in eine Fülle von Dingen, an die wir uns auch schon so gewöhnt haben, dass wir wahrscheinlich dann erst merken würden, wenn sie wegfallen würden, was sich tatsächlich hinter Europa verbirgt. Wie gesagt, nicht alles so, dass man jubeln muss, wie toll alles ist, aber das ist bei Politik niemals der Fall, und deswegen geht es, glaube ich, eher darum, maßvoll und weiterhin positiv weiterzuentwickeln. Europa ist ja kein Superstaat, sondern die Staaten sind weiterhin ihre Staaten. Sie sind auch souverän, sie können austreten aus der Europäischen Union, haben wir gerade erlebt, und ihre volle Souveränität auch wieder sich zurückholen. Aber es ist eben auch mehr als eine bloße internationale Organisation, wo man sich gegenseitig alles Gute wünscht, so ungefähr, und ein bisschen zusammenarbeitet. Also diese wirklich einzigartige Zusammenarbeit weiter fortzuentwickeln, geht eben nur, wenn die Leute das auch wollen. Und das, da liegt ein Signal, welches dann von der Wahl am Sonntag ausgehen wird. Natürlich auch die Verteilung der Sitze auf die Parteienspektren. Natürlich wird man da auch sehr viel ableiten draus über die Stimmung in den einzelnen Ländern. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt.
Ja, aber die EU war ja vor allem auch eine wirtschaftliche Idee, ne? Also die Zusammenarbeit, also es ist heutzutage sehr viel Politik drin, aber die Ursprünge waren vor allem auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vereinfachen in Europa.
Der ursprüngliche Anstoß kam schon aus der politischen Sphäre. Es war natürlich die Erfahrung nach dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg, der ganz Europa erfasste, dass man dieses Stadium überwinden muss, dieses Stadium von aggressivem Nationalismus. Und der Weg, den man beschritten hat dann, der lief über die Wirtschaft, das ist richtig, dass man dann anfing, die ersten Wirtschaftssektoren zusammenzuschließen. Das war der Bergbau, das war der Agrarbereich. Und das hat sich immer weiter entwickelt. Heute haben wir immer weitere Bereiche der Wirtschaft bis hin zu einer Währung, wo wir tatsächlich die Souveränität abgegeben haben. Da auszutreten ist zwar auch möglich, aber schon sehr teuer. Wir sind damit noch längst nicht fertig. Es soll so sein, dass jeder sich eigentlich so frei in der Europäischen Union bewegen kann wie in seinem eigenen Land, mit einer Firma, mit seiner Arbeitskraft. Und angesichts dieser auch historisch und kulturell gewachsenen riesigen Vielfalt von Regeln aus den letzten Jahrhunderten ja fast, die man ja dann zusammenbinden muss, die man ja dann auch entscheiden muss, was vereinheitlichen wir, wo können wir zwei Regeln nebeneinander bestehen lassen. Das ist ja die Kernaufgabe der Handelspolitiker in Brüssel. Das ist immer noch eine riesige Aufgabe und gerade im Finanzbereich wissen wir, dass es so viele Unterschiedlichkeiten noch gibt, dass wir von einem gemeinsamen Finanzmarkt in Europa immer noch nicht sprechen wollen können, obwohl wir eine einheitliche Währung haben. Insofern ist da das Arbeitsprogramm immer noch riesig, aber wir sind auch schon sehr weit gekommen. Ja, es ist eine wirtschaftliche, die Wirtschaft ist das Instrument des Zusammenbindens der Nationen und wir stoßen eben ja auch schon mit dieser wirtschaftlichen Zusammenarbeit an Grenzen ran, wo die Verfassungsrechtler sagen, ups, hier seid ihr jetzt aber in einem Bereich, wo ihr nicht mehr rein die Frage stellt, welche Mischungsverhältnisse hat denn euer Straßenbeton in den einzelnen Ländern, sondern hier geht es schon ans Eingemachte, was eigentlich die Souveränität der einzelnen Ländern angreift. Und wenn ihr jetzt hier noch weitergeht, dann seid ihr kein Staatenbund mehr, sondern dann seid ihr ein Superstaat. Insbesondere geht es hier ums Geld, ja. Und wenn wir in Europa solche Mechanismen einführen, dass die Staaten gezwungen werden, einzuzahlen in einen europäischen Verwaltung und einen europäischen Finanztopf, dann ist das nicht mehr von den Verfassungen gedeckt. Das heißt also, wir kommen mit dieser Zusammenarbeit und wir sind nahe dran, gerade bei der fiskalischen Thematik, durch die Währung, die eben die Staatsfinanzen sehr viel näher zusammenbringt, als das eben ohne eine gemeinsame Währung der Fall ist, kommen wir eben jetzt sehr nah an diese Frage, wo wir uns mal dann zusammen hocken müssen und sagen, ja, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir auch die Staatsfinanzen enger zusammenbinden? Aber dann müssen wir eine Abstimmung darüber machen in ganz Europa. Und das bedeutet, wir müssen dann sowas muss man dann eine Verfassung schreiben. Ich bin kein Staatsrechtler, aber das ist relativ klar, dass das die große Thematik ist Europas, über die wir jetzt auch erstmal nicht hinausgehen können. Es wird keine Verfassung geben in Europa, weil das eben den Menschen immer noch sehr schwierig zu vermitteln ist. Das kann vielleicht in 10, 20 Jahren anders sein. Aber ja, die Wirtschaft ist der Inhalt der Europäischen Union, das ist so. Aber das Ziel ist schon der politische Friede und die politische Zusammenarbeit bei allen Unterschiedlichkeiten, die wir in Europa haben. Wir haben eine so reichhaltige Kultur, die so unterschiedlich ist, ja teilweise sogar auf dem einzelnen Staatsgebiet ja so unterschiedlich ist, wenn man an Deutschland denkt, wenn man an Frankreich, an jedes Land denkt. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch unter Anerkennung der Gemeinsamkeiten, die wir haben mit unserem europäischen Geschichte, mit unserem europäischen Erbe, mit unserem Herangehen an Nachdenken über Staat, über Wissenschaft, über Meinungsfreiheit, über Demokratie, die uns dann ja doch schon unterscheidet von anderen Kulturen in der Welt, das eben zu würdigen. Und das ist ja ausgedrückt in dem Wahlspruch, den Europa hat. Wir haben ja nicht nur eine europäische Flagge und eine Hymne, sondern wir haben ja auch ein Motto für diese Veranstaltung. Und dieses Motto heißt, in Vielfalt vereint. Das ist eben der Gedanke Europas. Vielfalt ist da und muss auch unbedingt erhalten bleiben. Aber geeint sind wir schon in vielen, vielen anderen Dingen, die dazu führen, dass durchaus auch immer mehr Leute in Europa, wenn sie dann auf der Straße dann gefragt werden, bist du denn Portugiese oder Spanier oder Deutscher oder wie weit bist du auch Europäer, dass auch immer Leute sagen, ja, da gibt's auch etwas Europäisches in mir, bei allen Unterschieden und bei allen Dingen, mit denen ich mit einem Deutschen nicht in einen Topf geworfen werden möchte oder mit einem Nachbarstaat, da gibt's aber doch Gemeinsamkeiten. Und das ist der Weg, den Europa nimmt. Und an diesem Sonntag wird sich wieder ein bisschen entscheiden, ob dieser Weg und wie dieser Weg weiter beschritten wird.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich merke schon, Herr Carter, Sie sind da durchaus auch bewandert. Vielleicht sollten wir da doch mal einen Blick drauf werfen auf die Geschichte der EU und wie das alles so angefangen hat mit der Wirtschaftsunion ja eigentlich erstmal nur. Und wie kam das dann eigentlich mit der Währung? Ist ja auch ein sehr spannender Prozess. So diese gemeinsame Währung ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal der Europäischen Union, des Euro-Landes, wie man so schön sagt. Finde ich durchaus spannend. Vielleicht sollten wir da wirklich mal ein bisschen genauer drauf schauen im Kontext dieser Wahl dieses Jahr auch. Ja, ansonsten kann ich nur noch mal unterstreichen, das mit der Währung ist natürlich so ein Thema, was auch das Reisen tatsächlich einfacher macht. Denn ich war jetzt auch kurzfristig in Frankreich und konnte von dem Vorteil profitieren, dass ich eben kein Geld tauschen musste und einfach über die Grenze fahren konnte, ohne angehalten zu werden. Und da war es fast egal, bin ich jetzt eigentlich noch in Deutschland oder bin ich schon in Frankreich? Gut, es war auch natürlich das Elsass. Gerade der nördliche Teil ist natürlich auch Deutschland in gewisser Form historisch noch verbunden. Da gibt es ja durchaus auch sehr viele Gemeinsamkeiten in der Geschichte und sehr viele Ereignisse in der Geschichte untereinander. Und da wird auch noch viel Deutsch geredet oder Elsässisch, wie man so sagt. Auch sehr spannend. Also kann ich auch nur wärmstens empfehlen, mal in diese Grenzregion zwischen Deutschland und Frankreich zu reisen, denn das ist durchaus sehr geschichtsträchtig. Aber dann wollen wir für heute mal den Podcast beschließen. Wir stehen ja kurz vor der 100. Folge und da hatten wir ja schon in der letzten Folge mal zu aufgerufen. Schicken Sie uns gerne Ihre Börsenweisheiten, die Sie mal geklärt haben wollten oder auch irgendwelche Begriffe, wo Sie sagen, ich habe noch nie genau verstanden, woher kommt das überhaupt. Schicken Sie uns die gerne einfach zu per E-Mail an podcast@deka.de oder gerne auch einfach unter den Social Media Posts kommentieren, dann nehmen wir die mit auf. Und ein paar haben wir tatsächlich schon zusammen. Zwei, drei Zuschriften haben mich schon erreicht dazu und gerne auch mehr, denn vielleicht haben wir auch ein paar, die wir nicht so auf dem Schirm haben, wo Sie als Zuhörerin oder Zuhörer sagen, das habe ich mal gehört, stimmt denn das? Das muss nicht unbedingt irgend so ein Spruch sein, sondern das kann auch einfach ein Zusammenhang sein, dass man sagt, immer wenn dies passiert, dann passiert das oder sowas in der Art. Da gibt es ja auch mehr als genug Zusammenhänge, von denen behauptet wird, dass sie dann eintreten. Auch da gerne einfach schreiben an podcast@deka.de. Und wenn Sie sonst noch Vorschläge haben für Themen oder Verbesserungsvorschläge für unseren Podcast, dann schreiben Sie uns auch gerne an diese E-Mail-Adresse. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.